Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Donnerstag. Anders als der Fever Pitch Newsletter in den letzten Tagen. Olympiafreie Zone oder willst du über olympische Fußballturniere sprechen, Pit?
Naja, schon ein bisschen, weil ich freue mich einfach für Horst Rubech, wenn er seine großartige Karriere mit einer Bronzemedaille womöglich am Samstag dann abschließt, dann finde ich das einfach gerecht für ihn. Er war ja nie ein großer Vereinstrainer, das darf man nicht vergessen, aber beim DFB hat er Tolles geleistet. Ich erinnere nur daran, 2016 Silbermedaille mit den Männern, jetzt womöglich Bronze mit den Frauen. Ehre, wem Ehre gebührt, und das ist eben Horst Rubech. Und deswegen doch ein bisschen Olympia hier im Fever Pitch Podcast.
Zum Start, aber jetzt volle Konzentration auf die zweite Liga. Da ist die Saison am Wochenende ja losgegangen und Hertha BSC macht schon wieder Hertha-Dinge, verpatzt zum bereits vierten Mal in Serie einen Saisonstart, verliert zu Hause mit 1:2 gegen Paderborn. Ja, aufkommende Euphorie wurde mal wieder mit einem Stimmungskiller gestoppt.
Anders als bei den Schalkern, stimmt. Die mit 5:1 schon kurz vor der Qualifikation zur Champions League sich fühlen. Ne? Das ist schon nach einem Spieltag große Gefühlslage. Also ich finde das herrlich.
Aber wir müssen mal gucken, ob es denn tatsächlich jetzt alles so desaströs ist bei Hertha und alles so toll wie bei Schalke. Da haben wir am Montag drüber gesprochen. Heute Konzentration auf die Hertha vor dem Auswärtsspiel beim HSV. Und wir sprechen mit Hertha-Kenner Marc Schwitzki, Fan und Berichterstatter. Und der spricht über die alte Dame unter anderem im Hertha-Base-Podcast. Hallo Marc.
Grüß euch beide. Hi. Schön, dass ich da sein kann.
Marc, kannst du mir mal erklären, warum man bei Hertha immer alte Dame sagt?
Ja, natürlich. Alte Dame kommt daher, dass Hertha nach einem alten Dampfer benannt ist. Also einer der Gründer, das waren ja Freunde, die das gegründet haben, war kurz vor der Gründung auf einem Dampfer unterwegs, hat eine Dampferfahrt gemacht und das hieß Hertha, weil die Tochter des Kapitäns so hieß. Und Schiffe werden ja auch alte Dame genannt und so, und daher kommt die Verbindung.
Okay, Test bestanden, wir können mit dir über Hertha sprechen. Let's go. Wunderbar.
Das Thema des Tages.
Jetzt, Marc, geht die alte Dame schon wieder am Stock. Was ist da los?
Ja, also natürlich sieht so eine, auf dem Papier so eine 1:2 Niederlage gegen den SC Paderborn zu Hause ernüchternd aus. Das sah auch auf dem Feld lange Zeit ernüchternd aus, aber ich finde, trotzdem muss man jetzt aufpassen, nicht zu sehr in Fatalismus zu verfallen, was einige Hertha-Fans auch schon tun. Schnell werden die Chöre groß, dass man ja doch mit Pal Dardai hätte weitermachen müssen und jetzt hat man den Salat und jetzt ist schon wieder alles vorbei. So schlimm sehe ich es nicht. Die Niederlage gegen Paderborn war, wie gesagt, in einigen Teilen ernüchternd, aber sie ist auch erklärbar. Du hast mit Christian Fjell einen Trainer dazu gewonnen, der mit so ziemlich allen Prinzipien gebrochen hat, die Pal Dardai vorher etabliert hatte. Es ist ein völlig anderer Fußballstil, der
auch. Worin besteht der Unterschied? Erklär uns das mal. Das finde ich ja interessant. Wenn du sagst, mit allen Prinzipien.
Pal Dardai Pal Dardai war der festen Überzeugung, dass diese Mannschaft eine Umschaltmannschaft ist. Nun muss man sagen, dass für Pal Dardai, glaube ich, eigentlich immer seine Mannschaft eine Umschaltmannschaft ist. Jedenfalls hat man es selten anders gehört in seinen drei Amtszeiten. Und so hat er die Mannschaft spielen lassen. Es ging um Mittelfeldpressing, es ging um schnelles Kontern, es ging um eine kompakte Defensive. Die wünscht sich natürlich jeder Trainer, aber Pal Dardai hat da nochmal besonderen Wert drauf gelegt. Und es ging sehr viel um Kampf, um zweite Bälle, um diese Dinge. Und Christian Fjell hat ganz klar einen Ballbesitzansatz. Er und vor allen Dingen auch das Trainerteam, da muss man auch Jaime Monroy erwähnen, der ein Co-Trainer ist, der unter anderem Marcelo Bielsa gearbeitet hat, den ja auch Pep Guardiola als besten Trainer aller Zeiten bezeichnet hat. Die beiden verfolgen einen deutlich arrivierteren, moderneren Spielstil, der sehr viel über Ballbesitz kommt, der ein kontrolliertes Spiel haben will, der viele Positionswechsel mit einbezieht und flach daherkommt und halt den Ball bis nach vorne kontrolliert spielen will und nicht auf zweite Bälle gehen will, auf lange Bälle, auf Hauptsache, wir bringen den Ball irgendwie vertikal auf Fabian Rehse und dann geht's los. Nun hat Christian Fjell Fabian Rehse gerade auch nicht, deswegen muss man das eh umplanen, aber dementsprechend ist man von einem Umschalt zu einem Ballbesitzfußball gewechselt und das ist natürlich gravierend und das hat dieses Paderborn-Spiel gezeigt. Also ich finde, dass man schon sehr gut eine Struktur mit Ball erkannt hat. Es ist eine andere Haltung zum Spiel. Man kommt sehr viel besser und kontrollierter in die gegnerische Hälfte. Das ist vielleicht größte Problem unter Pal Dardai. Aber im letzten Drittel hakt es noch. Und dann wird so ein Ballbesitzfußball natürlich sehr schnell sehr zahnlos.
Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Was der Trainer will, ist das eine. Ob du die Mannschaft dazu hast, ist ja das andere. Du kannst ja nicht einfach mal so ein Spielsystem umswitchen von einer Saison zur nächsten. Du musst auch Spieler dazu haben, die das können. Tim Walter beim HSV hat das über Jahre probiert und hatte nie die Qualität an Spielern, um das, was er im Kopf hatte, tatsächlich auch zum Erfolg zu führen. Wie ist das bei Hertha? Hat er überhaupt die Spieler, um Ballbesitz zu spielen?
Letzte Saison hätte man das auch nicht unbedingt gehabt. Das kann man Pal Dardai auch zugute halten, dass der Kader sich dahingehend ein bisschen verändert hat. Gleichzeitig war die Kritik an Dardai auch in der letzten Saison, nicht alle Potenziale genutzt zu haben. Da ist beispielsweise ein Micha Kabovnik, der eine super Saison bei Düsseldorf gespielt hat und bei Hertha sehr durchschnittlich war, weil er sehr durchschnittlich eingesetzt wurde, wieder seiner Stärken. Jeremy Dudziak, Bilal Hussein, solche Spieler können eigentlich Spielkultur, wurden unter Pal Dardai aber nahezu ignoriert. Und diese Spieler nutzt Fjell, plus Fjell hat natürlich 3 Spieler dazu gewonnen, die von enormer Qualität sind, besonders mit Ball. Das ist zum einen Diego Demme als Sechser, der eine große Erfahrung dahingehend mitbringt, der es sehr gut versteht, dieser Anker-Sechser zu sein, pressingresistent zu sein, das Spiel auszulösen, und dann die beiden Achter vor ihm, wobei auch da man ja gerade von Verletzungspech verfolgt ist. Der eine ist Kevin Sesser, der aus Heidenheim kam, der sehr gute Ansätze bei Heidenheim gezeigt hat, der ein toller Techniker ist, jetzt aber gerade verletzt fehlt, und vor allen Dingen Michael Cuisance, der wahrscheinlich auch der Gewinner der Vorbereitung war. Sein Talent, das wissen wir alle, ist vorhanden, das wissen wir aus Bayern- und Gladbach-Zeiten. Nun scheint auch der Kopf
wieder
zu stimmen. Der scheint jetzt wohl zu stimmen. Ja. Die Leihe nach Osnabrück war sehr positiv. Die Osnabrück-Fans haben einen bescheinigt, dass man da einen sehr geläuterten Cuisance erlebt hat, der gekämpft hat und auch jetzt im Interview zu Beginn seiner Hertha-Zeit hat er gesagt, er hat alles umgestellt, er ist Papa geworden, er ist jetzt Mitte 20, der hat einen eigenen Koch, einen eigenen Mentalcoach, der überlässt dann nichts mehr dem Zufall und deswegen möchte er jetzt nochmal angreifen. Und so wirkt er auch, wie gesagt, in der Vorbereitung. Und mit diesen Spielern ist natürlich ein Ballbesitzspiel deutlich einfacher oder realistischer umzusetzen als vorher.
Jetzt hast du gesagt, Problem ist der Kopf, Pitt, aber der Kopf war offensichtlich, Marc, auch ein Problem bei Hertha gegen Paderborn. Es wurde ja bemängelt, zu schüchtern hätten sie gespielt, sie hätten zu viel nachgedacht, sich auch zu viel Druck gemacht. Woher kommt der Druck? Ist der Druck dann auch von außen oder vor allen Dingen von der Vereinsführung dann da, dass man sagt, also dieses Jahr unbedingt aufsteigen, sonst Punkt.
So offensiv hat es die Vereinsführung bislang nicht formuliert. Zwar hatten wir auch Geschäftsführer Tom Herricher vor einiger Zeit im Podcast, der bei uns gesagt hat, der Aufstieg, und das war ja noch zur, ich sag mal, ungefähr Hälfte der letzten Saison, bis spätestens 2025, ist eigentlich alternativlos aufgrund wirtschaftlicher Zwänge. Abseits dessen wurden solche Aussagen aber nicht getätigt. Also ein Sportdirektor wie Benny Weber hat sich bislang nicht hingestellt und gesagt, wir müssen aufsteigen. Ganz klar ist aber, dass man sich mit dem Kader gar nicht verstecken kann und auch nicht verstecken will und definitiv um den Aufstieg mitspielen will. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen wissen, in diesem Jahr ist es wieder so, dass 7 bis 8 Teams um diesen Aufstieg mitspielen wollen. Und das ist einfach kein, also Erfolg ist ja nicht planbar, sonst würden es alle machen. Deswegen hält man sich da ein bisschen zurück mit definitiven Aussagen. Der Druck, woher kommt der? Ich glaube, er kommt tatsächlich eben aus einem Selbstverständnis heraus, jetzt im zweiten Jahr mit langem Anlauf oben angreifen zu wollen, diesen komplexeren, mutigeren Spielstil von Fjell auch umsetzen zu wollen. Aber genau das ist es halt. Du brauchst für den Spielstil Mut. Und ich habe ja schon gesagt, ich finde, du hast im Paderborn-Spiel, besonders in der ersten Halbzeit, definitiv Ansätze gehabt. Also das lässt sich nicht leugnen. Das größte Problem war die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, vor allen Dingen von den Flügelspielern. Auch da, das Fehlen von Fabian Reese macht sich extrem bemerkbar, weil dadurch Tiefe und auch Flankenqualität fehlen und die jungen Spieler wie ein Derry Sherhan beispielsweise das nicht ausgleichen können. Aber genau da musst du dann die Tiefe spielen und das hat gegen Paderborn zu oft so ausgesehen, dass man den Ball ins letzte Drittel gebracht hat und dann nicht ins 1 gegen 1 gegangen ist, nicht die Flanke geschlagen hat, sondern doch den Ball nochmal zurück ins Mittelfeld gespielt hat. Vielleicht, weil man auch noch ein bisschen da diesen Pal da der Sicherheitsgedanken drin hat. Und das sind diese Kinderkrankheiten, die, glaube ich, mit diesem Systemwechsel einherkommen. Plus, und das finde ich, muss man sagen, der SC Paderborn unter Lukas Kwasniok ist ein total schwer zu knackender Gegner. Die haben Fünferkette gespielt, die kennen Kwasniok Fußball seit 3 Jahren, die haben das sehr, sehr gut gemacht, also die haben auch nichts angeboten, wie jetzt beispielsweise Braunschweig gegen Schalke, das wäre vielleicht der dankbarere Gegner gewesen.
Also Paderborn ist für mich auch ein Aufstiegskandidat. Die haben vorige Saison schon gezeigt, dass sie oben mitspielen können. Und eine Mannschaft aus der zweiten Liga, mit der man nicht rechnet, kommt ja immer nach oben. Heidenheim oder Holstein Kiel. Paderborn gehört für mich zu diesem Kreis dazu. Kommt dieser Druck auch aus der Lokalrivalität, dass der große Nachbar Union, immer noch kleiner als Hertha, erste Liga spielt und Hertha selbst zweite Liga. Für HSV, für den HSV, den nächsten Hertha-Gegner, ist das Gefühl ja komplett neu, dass man selbst Zweitliga ist. Wie geht man dabei Hertha mit diesem Gefühl um? Oder ist das wurscht, weil man sich eher ärgert, dass man tatsächlich zweite Liga ist?
Ich glaube, man beschäftigt sich schon sehr mit sich selbst. Ich glaube, diese Rivalität war viel präsenter und vielleicht auch dieser Minderwertigkeitskomplex war sehr viel präsenter, als man gemeinsam in der ersten Liga war und irgendwie sehr viel näher aneinander war, aber der Stern von Union gerade aufging und der von Hertha unterging. Ich glaube, seitdem Hertha deutlich mehr Demut vorlebt durch Kai Bernstein, durch andere Personalien, beschäftigt man sich wieder sehr viel mehr mit sich selbst und das finde ich auch positiv, weil man ja auch nur so Dinge verändern kann. Und ich finde schon, dadurch macht Hertha sehr viele positive Dinge. Also abseits vom Sportlichen hat sich das Image von Hertha, würde ich sagen, schon gewandelt in den letzten Monaten. Die Leute sind auch wieder stolzer, das Hertha-Trikot in der Stadt zu tragen. Es hat sich dahingehend sehr viel verändert. Und dementsprechend guckt man da eher auf sich.
23.000 verkaufte Dauerkarten, das ist ja auch ein Rekord und in nur 3 Stunden war das freie Kontingent für die Ostkurve ausverkauft. Also das sind ja schon wirklich Zahlen, die dann für Hertha schon sprechen und auch die alte Dame liebenswert machen. Wo hast du denn die Gründe jetzt gesehen, dass es vor allen Dingen diese Entwicklung dann auch gab, dass die Fans die Hertha wieder mehr lieben und vielleicht auch mehr verzeihen? Ne?
Zur Ostkurve ganz kurz, die wurde jetzt sogar auf den Oberring erweitert. Deshalb sind diese 3 Stunden noch bemerkenswerter, weil es noch mehr Ostkurvenkarten waren als zuvor. Wie ich gesagt habe, ich glaube, mit Kai Bernstein ist eine andere Kultur bei Hertha eingekehrt. Eine Kultur der Nahbarkeit, der auch wieder gesunden Streitkultur im Verein. Auch das hat es lange nicht gegeben. Da wurde lange übereinander geredet. Da wurde in Lagern gehandelt. All das wurde aufgebrochen. Es wurden wieder mehr Leute in den Verein geholt, die den Verein, für den der Verein wichtig ist. Benny Weber hat sein ganzes berufliches Leben quasi bei Hertha verbracht in unterschiedlichen Stationen. Zecke Neuendorf ist zurückgekehrt. Pal Dardai zumindest für eine kurze Zeit. Auch im Präsidium und im Vorstand und Co. hat man wieder Leute, die auch diese Demut vorleben. Und das ist eben dieser Berliner Weg, den man ja eingeschlagen hat, der auf der einen Seite natürlich wieder den Fokus auf die eigenen Talente richten soll. Auch da hat es Erfolge gegeben mit Pascal Clemens, mit Martin Winkler unter anderem. Aber auch eben auf der Geschäftsstelle wieder ein positives Miteinander zu haben. Das ist in der Zeit zuvor mit Lars Windhorst, mit Freddy Bobic extrem erkaltet. Und dahingehend begegnet man sich wieder menschlicher. Der Tod von Kai Bernstein war dahingehend natürlich ein unendlicher Verlust. Und der Verein ist jetzt, steht vor der schwierigen Aufgabe, das alleine zu bewältigen. Interimspräsident Fabian Drescher war immerhin Kai Bernsteins Vize und lebt diese Werte auch, wenn auch nicht so mediengewandt und explosiv, wie es Kai Bernstein getan hat, aber er lebt sie und dementsprechend wird auch die Präsidentschaftswahl im November natürlich wieder sehr spannend, welche Kräfte da vielleicht wieder auf den Verein hineinwirken wollen, aber diese positive Art schlägt sich dann natürlich auch auf die Ränge und dann vielleicht auch irgendwann wieder aufs Feld nieder.
Aber es droht ja ein bisschen Ungemach, zumindest hat Pal Dardai ein bisschen Streit angefangen im April. Was hat man davon zu halten? Er fühlt sich nicht richtig gut behandelt von Hertha BSC.
Wie viel Zeit haben wir?
Sagen wir mal unserem allgemeinen Zuschauer, das ist der ehemalige Trainer, der zum wiederholten Mal den Verein Gutes getan hat. Er hat sein Bestes gegeben als Trainer, aber auch zum wiederholten Male ist er vom Cheftrainerposten abberufen worden. Und dann steht er da und sucht eine neue Aufgabe bei Hertha, weil er gerne in Berlin bleiben möchte. Seine Söhne sind ja auch aktiv unterwegs. Er fühlt sich nicht gut behandelt. Was ist da los?
Tja, Pal Dardai und Hertha BSC ist natürlich eine Beziehung, über die man Bücher schreiben könnte. Natürlich ist Pal Dardai eine Vereinsikone. Gehört zu den großen Dreien, würde ich fast sogar behaupten, wenn man guckt, Rekordspieler, wie lange er Trainer war und so weiter. Und natürlich hat er Hertha 3-mal gerettet, wenn man jetzt seine letzte Amtszeit nimmt, hat er den Abstieg nicht mal verhindern können. Das war nicht schlimm, aber und die Zweitligasaison ist halt durchwachsen zu bewerten. Trotzdem hat er sich 3-mal in den Dienst des Vereins gestellt. Das steht außer Frage und dass damit natürlich ein gewisses Selbstverständnis einhergeht, das ist auch klar. Ich glaube, man darf es nicht so einseitig betrachten, denn Pal Dardai hat ja auch immer wieder einen Job bei Hertha bekommen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Er hat immer, und so wie man hört, hat er sich das auch der hat ja nicht für einen Hungerlohn gearbeitet. Also das muss man auch sagen. Und ich glaube, dass Pal Dardai ist ein sehr heimatverbundener Typ, ein sehr beständiger Typ. Und ich glaube, er wollte sich dann auch nie in dieses typische Bundesliga-Trainerkarussell werfen. Das sei ihm natürlich auch total gegönnt. Das ist verständlich. Wir wissen alle, dass das nicht immer angenehm ist. Aber er konnte auch immer zu Hertha zurückkehren. Und das wird er jetzt wahrscheinlich auch. Es heißt ja, dass er Scout bei Hertha werden soll, vor allen Dingen dann im osteuropäischen Raum, damit er mit seiner Frau auch jetzt mal ein bisschen reisen kann, ein bisschen rauskommen kann. Vielleicht ist es dann für alle eine ganz gute Lösung, weil er ist im Verein, aber nicht im tagtäglichen operativen Geschäft. Weil auch das wäre, glaube ich, nicht gut, weil er natürlich wie ein Damoklesschwert über dem aktuellen Trainer hängen würde. Und dementsprechend, ja, ist das eine komplizierte Beziehung. Und ich glaube, dass man das immer aus beiden Warten betrachten muss. Ich glaube, es gab sehr gute Gründe, sich von Pal Dardai nach dieser Saison zu trennen. Zumal man ja sagen muss, man hat einfach den Vertrag auslaufen lassen. Es ist nicht so, dass da vorzeitig was beendet wurde oder man ihn gefeuert hat oder so. Da muss man ein bisschen aufs Wording aufpassen. Es hat halt nicht gereicht. So, und das finde ich gar nicht schlimm. Dass da jetzt ein, zwei Interner rauskommen, ist bitter, ist aber auch wirklich keine Seltenheit bei Hertha.
Jetzt hat Hertha das ja schon öfter gemacht mit Dardai. Also du hast gesagt, dreimal war er insgesamt Trainer. Man kennt das vielleicht aus dem Privaten, der ein oder andere von den Hörern, dass man dann Beziehungen nochmal wieder aufwärmt. Und das ist ja selten dann von Erfolg gekrönt, weil das, was vereint, natürlich da ist und dann auch immer wieder erstmal zu Beginn dann wieder nach vorne gekramt wird. Aber es sind dann doch immer irgendwie auch die gleichen Dinge, an denen sowas dann wieder scheitert. War das nicht auch ein bisschen einfallslos von Hertha und wenig wagemutig dann vielleicht in diesen Situationen, wo Dardai kam, dann mal eine andere Lösung zu versuchen, um vielleicht dann auch langfristig da ein paar Probleme aus dem Weg zu gehen? Wird die Entwicklung besser verlaufen, wenn man nicht immer wieder zum Ex zurückgekehrt wird?
Ja, man kann Sport und Fußball natürlich immer in der Retrospektive bewerten und sagen, hätte man mal. Ich glaube, die erste Amtszeit ist die ist einfach gut gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Diese 3,5 Jahre, er hat Hertha vom Fastabstieg nach Europa geführt. Also die Amtszeit steht völlig außer Frage. Die zweite ist doof geendet, weil er eigentlich Hertha gerettet. Das war ja diese Corona-Rettungsaktion mit vielen Spielen in wenigen Tagen. Und dann haben er und Freddy Bobic die zusammengefunden, wobei man sagen muss, wenige Menschen haben bei Hertha mit Freddy Bobic zusammengefunden. Das würde ich also nicht Pal Dardai anlasten. Er ist auch zu einem Zeitpunkt damals entlassen worden, den wenige nachvollziehen konnten. Und jetzt die dritte Amtszeit, dafür muss man zurückspulen. Wo stand Hertha damals? Hertha ist abgestiegen nach einigen Jahren das erste Mal wieder. Es stand ein radikaler Kaderumbruch zur Debatte. Damals war ja nicht mal klar, dass Hertha die Zweitliga-Lizenz erhält, sodass es vollkommen verständlich war, nach irgendwelchen Stützen und nach einer gewissen Beständigkeit zu suchen. Mit Pal Dardai wusste man schon mal, dass man einen Trainer hat. Das ist ja auch wichtig, einfach zu wissen, wer ist denn der Trainer. Mit Pal Dardai konnte man sich am ehesten einigen. Plus, ich weiß auch aus dem Verein, dass man sich damals, man hat ja nicht blind Pal Dardai gesagt, sondern man hat sich mit anderen Kandidaten entschieden und dann diese Entscheidung getroffen. Und ich glaube, Pal Dardai ist exzellent darin und deswegen ist er ja auch so ein guter Feuerwehrmann, sehr schnell einen annehmbaren Status quo herzustellen, eine Grundbeständigkeit taktisch und menschlich herzustellen, sehr schnell einen Kern herzustellen. Und das hat man ja auch geschafft. Nach dem schlechten Saisonbeginn in der vergangenen Spielzeit hat man sich ja gefangen durch dann auch Leute wie Toni Leistner, Fabian Rehse, Tabakovic wurden neue Säulen. Und eigentlich sollte es dann in der Rückrunde so richtig losgehen. Und diesen Entwicklungsschritt konnte er nicht gehen. Das ist, wie du sagst, wie in so einer Beziehung, die man nochmal aufwärmt. Man hofft, neue Dinge über sich zu lernen und stellt fest, nee, ist immer noch dieselbe Person. Aber ich fand, es war ein völlig nachvollziehbarer Schritt, damals mit Pal Dardai in die Saison zu gehen. Und es war ja auch ein Jahresvertrag. Das beinhaltet ja auch die Option zu sagen, wir gucken, wie es dann weitergeht. Und es ging halt nicht weiter.
Steht die Ankündigung denn, dass er Präsident werden möchte? Ist das was Realistisches oder war das einfach so aus einer Laune rausgesagt?
So wie ich Pal Dardai kenne, und das tue ich ja jetzt doch auch schon ein paar Tage, auch wenn wir jetzt nicht täglich telefonieren oder ähnliches, würde ich sagen, das war ein launischer bis cholerischer Kommentar eines Pal Dardais, den man so auch schon kennt. Ich glaube, dass er schnell solche Aussagen vor allen Dingen intern dann mal trifft. Wir wissen auch noch von der PK, die er vorzeitig verlassen hat, aufgrund des Streits mit Kicker-Redakteur Steffen Rohr. Er kann emotional werden und dann schnelle Entscheidungen treffen. Ich glaube tatsächlich, also erstmal muss man sagen, Pal Dardai ist nicht 12 Monate Vereinsmitglied. das ist eine Grundvoraussetzung, um Präsident werden zu können. Der Aufsichtsrat kann dahingehend Ausnahmeregelungen treffen. Ich glaube aber kaum, dass man das für Pal Dardai tun wird. Er hat damals, als er den Verein verlassen hat, hat er eine lebenslange Mitgliedschaft abgeschlossen. Die ist ja jetzt aber erst ein paar Monate alt. Vorher war er gar nicht offiziell Vereinsmitglied. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, Pal Dardai ist sich vielleicht gar nicht im Klaren, was so ein Präsidentschaftsamt beinhaltet, wie das funktioniert, dass man nicht bezahlt wird, ohne dass ich ihn da jetzt berechnend darstellen will. Aber ich glaube, Leute, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, und ich Pal Dardai halte ich sehr für einen Trainer und nicht für einen Funktionär. Die wissen das vielleicht nicht. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch ein desillusionierendes Gespräch und dann ist auch gut. Und ich glaube, dann ist die Nummer auch durch. Und in ein paar Tagen, am 14. August müssen alle Bewerbungen eingereicht sein. Ich glaube nicht, dass Pal Dardai dabei sein wird.
Was sonst noch so los ist?
Du hast eben schon davon gesprochen, es ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Zumindest ist der Konkurrenzdruck ziemlich groß.
Wo wie landet jedes Jahr.
So wie jedes Jahr, ne? So beste zweite Liga wie jedes Jahr. Wo landet denn Hertha am Ende der Saison? Was traust du der Mannschaft zu?
Lässt sich nach so einem Spiel natürlich schwerer sagen, aber ich glaube nach wie vor, dass Hertha zu den besten drei gehören kann.
Wenn du pessimistisch bist, kann das jeder verstehen, ne? So.
Das ist richtig. Ich muss mir treu bleiben. Ich war es vor dem Anpfiff nicht. Ich glaube nach wie vor, dass Hertha zu den ersten drei gehören kann. Ich finde, dass die ersten zwei Plätze in diesem Jahr nicht so zementiert sind wie in den Jahren vielleicht zuvor. Du hast vielleicht mehr Mannschaften, die aufsteigen wollen, aber weniger klare Aufstiegskandidaten, finde ich. Ist ein offeneres Rennen. Also, ich glaube nicht, dass du dieses Jahr einen Meister mit 75, 80 Punkten haben wirst. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Was? Du traust es dem HSV nicht zu? Du traust es dem HSV nicht zu, mit 70, 80 Punkten vorne zu landen?
Ja, sogar weniger als in den letzten Jahren. Ich bin durchaus kritisch, was die Baumgart-Kunst-Kombo angeht. Aber das ist ein anderes Fass. Vielleicht öffnen wir das jetzt nicht. Zu Hertha. Ich glaube nach wie vor, dass man zu den ersten dreien gehören kann. Besonders wenn Fabian Reese und Kevin Sesser zurückkehren, Fabian Reese bleiben sollte. Ich glaube, da hatte man vielleicht etwas Glück im Unglück mit der Verletzung, dass der Markt für ihn dann auch nicht mehr so heiß ist, weil er dann doch noch ein paar Wochen fehlen wird. Wenn er bleibt, dann hat man einfach eine Achse, die können sich wenige Zweitligisten so hinstellen mit Ernst, Kempf, Demme, Cuisance, Sessa, Tabakovic, Reese, Maser, solche Spieler, da lecken sich die anderen Zweitligisten die Finger nach, würde ich behaupten. Und deswegen muss man sich dem stellen. Ich glaube, dass die Hinrunde noch holprig werden könnte, weil dieser Fußball erstmal wirklich ankommen muss. Aber spätestens in der Rückrunde, so meine These, ist man dann bereit für die ersten drei. Und dann wird man sehen, wie weit man kommt, wie weit man hat abreißen lassen bis dahin. Aber ich glaube schon, dass Hertha zu den Top 3 gehören kann in dieser Liga, definitiv.
Du hast mich natürlich jetzt neugierig gemacht, so schnell lasse ich dich nicht vom Haken. Warum glaubst du nicht an diese Kombo Kunst-Baumgart? Erklär uns das mal.
Man war unter Tim Walter und Jonas Beuth beim HSV, klar, man hat es nie geschafft und das ist die ernüchternde Bilanz. Man muss ja aber auch sagen, man war jedes Mal extrem nah dran. Man war extrem nah dran, den, wie ich finde, besten Fußball der zweiten Liga mit dem Aufstieg zu krönen. Ich habe das ja auch hautnah miterlebt mit der Relegation damals gegen Hertha. Da hat wenig gefehlt, da war es der goldene Plattenhardt-Freistoß, der quasi das Ding in Hamburg entschieden hat. Sonst wäre man aufgestiegen wahrscheinlich. Da war viel Hochmut vor dem Fall dabei bei Tim Walter. Auch so kannten wir ihn ja, aber trotzdem. Und ich finde, der Kader vom HSV fühlt sich nicht nach einem Steffen Baumgart-Kader an. Ich finde die Bilanz von Stefan Kunz als Manager nicht sonderlich aufbauend, muss ich sagen. Ich mochte ihn als U21-Nationaltrainer, aber als Manager ist er mir bislang nicht so gut in Erinnerung geblieben, vor allem halt eben bei Lautern. Und ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie rein vom Fußball-IQ, sage ich mal, wie ein leichter Rückschritt an. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Pal Dardai-Moment, dass man jetzt wieder auf das alte, beständige, verlässliche zurückkehrt, weil man denkt, damit kann man es vielleicht eher packen als mit dem moderneren. Bin ich meistens nicht der Freund von und ich lasse mich gerne überzeugen, dass diese Mannschaft mit der Steffen Baumgartschen Art zu kämpfen und effizient zu sein vielleicht es doch packt. Der Sieg gegen Köln hat es ja irgendwie schon wieder bewiesen, das war ja auch irgendwie Baumgart durch und durch. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich noch nicht so ganz wie ein Baumgart-Kader an und ich glaube, das könnte einem noch auf die Füße fallen.
Die Terminplaner haben dem HSV ja 2 Hürden aufgestellt, direkt zu Beginn, um mal zu testen, wo sie stehen. Zuerst gegen den Absteiger 1. FC Köln. Ich sag mal so, Test bestanden. Jetzt
wenn auch sehr glücklich, das muss man eben auch sagen.
Das ist total richtig, aber lieber glücklich gewinnen als unglücklich verlieren.
Ne? So, das ist so.
Ich sehe da so ein Phrasenschwein hinter Malte stehen, deswegen 3 Euro dann da rein. Die zweite Hürde ist ja so eine gestandene Mannschaft wie Hertha BSC aus dem Weg zu räumen. Vorige Saison ja auch schon mal im DFB-Pokal dran gescheitert, denkbar knapp, sowohl in der regulären Spielzeit wie auch in der Verlängerung. Wir erinnern uns, in letzter Minute noch gescheitert am Durchmarsch. Ich glaube, für den HSV gibt es jetzt ein Fingerzeig, ob das da mit dem Baumgart so funktioniert, auch im zweiten Versuch. Wie seht ihr das?
Man muss ja auch sagen, danach kommt Hannover, ne? Also das ist ja sogar ein Dreigespann.
Dem traue ich eine Menge zu dieses Jahr. Ne?
Ich auch. Das heißt, man muss da gleich ein Dreigespann aus dem Weg räumen. Wie gesagt, ich fand den Sieg jetzt gegen Köln sehr glücklich. Da hat man ja auch sehr profitiert dann auch von dem Fehler von Jonas Obig, dem Kölner Keeper beispielsweise, auch von der kölschen Chancenverwertung profitiert, die ja ihm nicht gut war. Jetzt wird Latze, glaube ich, immer noch ein bisschen fehlen und Davy Selke ist alles andere als fit, hat ja auch die Vorbereitung nicht mitgemacht. Und ich glaube nicht, dass Königsdörfer jetzt einfach so weitermachen wird in der Sturmspitze. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen.
Ich glaube, der ist immer noch auf einer Ehrenrunde. Wenn er so einen Erfolg hatte, braucht er mal 3 Monate, um sich davon zu erholen. Und selbst Davy Selke in Bestform heißt ja nicht, dass er das Tor trifft. Das wäre ja völlig gegen
auch
seine
Natur. Auch das kennen wir in Berlin zur Genüge.
Meine ich doch.
Ja, also wenn der HSV ungeschlagen aus diesen 3 Spielen rausgeht und ein bisschen diese Phase auch, sage ich mal, übersteht, um dann gegen leichtere Gegner zu punkten, wäre das schon ein großer
Milani
Erfolg.
Milani von der Bild hat darüber nur herzhaft gelacht. Das Problem sind ja die kleineren Mannschaften,
das
nicht die großen Mannschaften.
Ja, das ist ein legitimer Punkt. Ja, okay. Nee, das stimmt. Ja, und das Spiel jetzt gegen Hertha, ich bin sehr gespannt, weil wenn der HSV wie gegen Köln auftritt, dann hat Hertha wieder das ähnliche Spiel wie gegen Paderborn. Man spielt dann wieder gegen eine Fünferkette, gegen einen durchaus tiefstehenden Gegner, der mit Kontern und Flanken agieren möchte. Da hat man sich jetzt gegen Paderborn ja, wie gesagt, schwer getan. Ich bin auf die jeweiligen Spielstile ein bisschen gespannt, ob Fjell sagt, nee, wir lassen den HSV ein bisschen kommen, um für uns Räume zu schaffen, oder ob man den Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, zu 100% gleich durchzieht, oder ob so ein bisschen Pragmatismus mit reinkommt. Da bin ich gespannt, aber in der Liga muss man ja sagen, in der letzten Saison war Hertha 2-mal klar unterlegen, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel, nur der Pokal war erfolgreich. Also ich glaube, für Hertha wäre ein Punkt in Hamburg schon ein Grund zur Freude.
Kennst du schon die
Malte
Asmusische Glaskugel? Kennst du die schon? Die berühmte Glaskugel von Malte Asmus. Du musst dich jetzt auf eine
Kugel festlegen. Du hast sie vorhin schon ins Spiel gebracht, als du gefragt hast, ob in der Saison dann am Ende vielleicht der Aufstieg stehen könnte. Also du hast heute angefangen mit der Glaskugel.
Du hast mich jetzt auch über Jahre lang sozusagen penetriert mit dieser Glaskugel. Das ist jetzt in Fleisch und Blut übergegangen. Du siehst, ich spreche es ja schon aktiv an. Ja, Malte, das hast du über Jahre mit mir angestellt, dass ich
wenigstens das geschafft.
So, ne? So, also Glaskugel raus, Marc. Was glaubst du? Spiel HSV gegen Hertha. Dein Tipp.
1-1.
1-1. Malte.
Ich glaube, der HSV gewinnt wieder 2-1, weil die Standards entscheidend werden. Und ich glaube, da murmeln sie Hertha einen rein, den entscheidenden Treffer.
Ich glaube, 2-2. Es fallen viele Tore. Samstagabend, diese Stimmung, Vorfreude, erster Heimspiel der Saison. Da kann es nicht nur bei 2 Toren dran bleiben. Da werden 4 fallen und dann verteilt sich das glücklich. Und 2-2 wäre zumindest ein bisschen Spektakel.
Nehme ich.
Ergebnis, wo beide Seiten wahrscheinlich mit leben könnten. Der HSV dann mit 4 Punkten in der Saison gestartet. Hertha hätte dann schon mal ein und vor allen Dingen nicht wieder so einen Katastrophenstart wie letzte Saison. Wie groß wäre die Angst, dass danach dann doch bei Hertha Unruhe aufkommt, wenn es wieder so liefe?
Die ist schon da, weil Christian Fjell ja einfach noch nicht die Reputation hat. Also wäre er ein Trainer, der schon 2-mal aufgestiegen wäre und der Saisonstart würde in die Binsen gehen, wäre ja trotzdem ein Urvertrauen darin da, dass er weiß, was er tut. Die Leute sind aber sehr skeptisch teilweise, was seine Bilanz mit Dresden und Nürnberg angeht. Deswegen glaube ich schon, dass man die Angst hätte, unter ihm den Anschluss direkt wieder zu verlieren und so hinterher zu dümpeln, wie es in der Vorsaison der Fall war. Und das eben jetzt mit einer gesteigerten Anspruch in der zweiten Zweitligasaison. Dementsprechend, ja, die Unruhe wäre definitiv vorprogrammiert. Wie chaotisch es werden würde, das weiß ich nicht. aber definitiv wäre sie da.
Alle mal herhören.
Jetzt darfst du noch ganz kurz Werbung machen. Wir machen natürlich auch noch mal Werbung für den FIFA Pitch Podcast. Den könnt ihr nämlich abonnieren überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch liken und bewerten. Hertha Base Podcast gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Wie oft und was plant ihr für die nächsten Wochen?
Jede Woche. Jede Woche. Am Montag kommt die Folge raus mit Spieltagsbesprechung und Newsbesprechung. In den nächsten Wochen ist gar nicht so viel konkret geplant, aber wir haben es in den letzten Jahren immer mehr geschafft, die Verantwortlichen auch reinzuholen, haben letzten Sommer mit Benny Weber zum Beispiel gesprochen, jetzt vor ein paar Monaten mit eben Fabi Drescher und Tom Herrich. Also dementsprechend hoffen wir, dass wir da auch wieder ein bisschen Futter liefern können, vielleicht auch mehr noch die Hertha Frauen abdecken können, weil auch das ist ja ein spannendes Projekt, die in der dritten Liga gerade versuchen, vielleicht auch hochzukommen. Das haben die Union Frauen ja jetzt geschafft, sind in die Zweitliga aufgestiegen, wenn auch mit einem anderen Konzept. Und ja, dementsprechend, das kann man finden, das kann man auch auf YouTube finden, mit Bild, so wie hier dann. Das macht es ja auch immer noch mal ein bisschen persönlicher. Und ansonsten, sonst Werbung, mich könnt ihr dann lesen bei rbb24.
Super. Freuen wir uns drauf. Dankeschön, dass du da warst.
Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.